So, ich habe jetzt einen Psalm für euch, Psalm 73. Und ich lese ihn vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeden Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiterzählen. Amen.
Stellt euch zwei Kollegen vor. Der eine arbeitet treu, zuverlässig, macht einen guten Job. Wenn er Fehler macht, gibt er es zu, sagt, ja, hab ich falsch gemacht, bitte um Vergebung, helft mir, das wieder in Ordnung zu bringen. Und der andere drängt sich eher in den Vordergrund, denkt sehr hoch von sich, redet Dinge schön, die er schlecht macht. Wenn was schief läuft, sind die anderen schuld. Ja. Und wenn er mal was gut macht, wird das sehr breit getreten und alle müssen das wissen und sehen. Und wenn jetzt die Beförderung kommt, wer von beiden wird sie bekommen? Vielleicht habt ihr es schon erlebt. Aber wenn wir so Erfahrungen austauschen und da rausgucken in unser Leben, in diese Welt, dann ist es sehr oft so, dass der Zweite die bekommt. Und viel zu oft ist es tatsächlich so, dass er die Karriereleiter hochfällt und diese Leute am Ende oft viel Einfluss haben, Konzerne leiten, Parteien leiten, Vereine, Kirchen, alles. Das sind diese Leute, über die sich dieser Asaf so ärgert und aufregt hier. Und wenn du sowas in der Art schon mal erlebt hast oder gerade erlebst oder immer wieder erlebst, dann schießt doch unweigerlich dieser Gedanke in den Kopf, was soll das hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Was bringt es denn so zu leben, integer, aufrichtig, treu, selbstkritisch, wenn am Ende sich die Rücksichtslosigkeit und diese Selbstverliebtheit und Durchsetzung, Vermögen, Hauptsache gegenüber andere gewinnen, wenn das erfolgreich ist, wenn das sich durchsetzt. Oder vielleicht sagst du auch, ach, ist mir egal, ich will so nie werden, ich will das gar nicht, ich werde das nie sein, aber wie hält man das überhaupt aus, in einer Welt zu leben, die so tickt, ohne an ihr zu zerbrechen? Und vielleicht hilft euch das ja ein bisschen, wenn wir jetzt so Richtung Sommer gehen, oder wir sind ja schon im Sommer, und wo ja auch einige so ein bisschen ruhiger werden wollen, nicht an dem allen, was los ist, irre zu werden, verrückt zu werden, zu zerbrechen, sondern da eine Ruhe zu finden. So wie es Asaf hier auch getan hat. Und er ringt eben mit dieser Frage, wie kann man in so einer Welt leben, wie unsere, wie sie ist, und dabei eben nicht bitter werden. Guck mal, er sagt im Rückblick, als mein Herz verbittert war. Also wie kann man hier leben, diesen Alltag, diese Welt, dieses Leben, ohne zu zerbrechen, ohne bitter zu werden, sondern tatsächlich sogar mit einer Freude und Zufriedenheit und Glück, was Asaf hier am Ende des Textes beschrieben hat. Und meine Frage an dich ist jetzt, wenn wir uns diesen Text angucken, kennst du diese Gedanken und Gefühle? Ein bisschen was vielleicht von dieser Bitterkeit, von diesem, ja, wo man sich dran aufreibt. Kennst du das aus der letzten Woche, von heute Morgen vielleicht, von letztem Jahr, von deinen letzten 10 Jahren? Und ich glaube, was Psalm 73 wirklich macht und wo er uns hilft, wo Asaf uns hilft, ist, nicht alles durch die rosarote Brille zu sehen und alles schön zu färben, sondern wirklich zu sehen, wie es ist, ja, wie diese Welt ist, wie das Leben ist, ungeschminkt, aber da nicht stehen zu bleiben, sondern damit zu Gott zu gehen und da eine veränderte Sicht zu bekommen. Und das passiert hier. Da kann uns Psalm 73 helfen, kann uns helfen, dieses Gebet zu beten, zu lernen, auch so zu beten. Und letztlich ist es eine sehr befreiende Sache, das zu lernen. Weil am Ende, wenn wir sehen, wo Asaf herkommt und wo er hingeht, wo dieser Psalm endet, ist ganz klar, er bleibt nicht das Opfer. Ja, wir haben heute sehr viele Opfer. Und ich kenne das auch, dieses Gefühl. Viele hängen da so richtig drin und das ist mir passiert und so sind die anderen. Und Asaf bleibt da nicht stehen. Er ist kein Opfer. Er hat keine Opferhaltung, sondern er bricht da raus. Und das ist eine unheimliche Befreiung und Freude für ihn. Und da lass uns das mal zusammen angucken. 3 wesentliche Punkte in diesem Psalm. Da ist eine nagende Verzweiflung, da ist ein Weg heraus und da ist dann das bleibende Glück, also dieser Befreiungsschlag aus dieser Verzweiflung. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten, wenn wir uns den Psalm anschauen. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort, dass es die ewige Wahrheit ist, unverrückbar, und dass es in alle Zeiten hineinspricht in unser Leben, in diese Welt, in unsere persönliche Situation. Das brauchen wir, diese Klarheit, diese Orientierung, aber eben nicht nur für unsere Gedanken, dass wir neu denken lernen, sondern eben auch für unser Herz, dass wir neu fühlen lernen und empfinden, dass unser Herz neu empfinden kann mit dir als höchste Realität. Und ich bete, dass das jetzt auch passiert, während wir uns dein Wort anschauen. Ja, dass durch deinen Geist, dass du uns bewegst und berührst. Amen. Also erstmal müssen wir durch diese Untiefen da, dieses Textes, ja, diese nagende Verzweiflung. Das ist schon fast schmerzhaft, wenn man das so wirklich auseinander nimmt. Aber am Anfang stellt Asaf eine Sache klar und daran merkt man, dass er ja nicht den Psalm schreibt, während er diese ganzen Sachen erlebt und durchläuft, sondern im Rückblick. Ja? Er verarbeitet im Rückblick und er hält erstmal fest, bevor es so richtig tief reingeht in das, dieses schreckliche, grausame, was er da empfindet und erlebt hat. In Vers 1 sagt er ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Also es ist wie, was er am Ende sagt, am Anfang, das rahmt so den Psalm ein, das ist einmal klargestellt. Aber dann spricht er sehr direkt von einer tiefen Krise, also eine intellektuelle, emotionale, geistliche Krise, eine waschechte Lebenskrise, Glaubenskrise, nennt es, wie ihr möchtet. Und die Frage ist, was ist passiert? Was hat er da erlebt? Er hat die Augen aufgemacht und sah, wie gut es Menschen geht, die einfach durchziehen und denen alles andere egal ist und die sehen, was sie haben wollen und sich das nehmen. Ja? Die keine Maßstäbe kennen, im Prinzip, an die sich halten müssen. Und das Ding ist mit dem Sehen, da kommen wir auch später nochmal hin, wenn dein Glaube sich nur darauf gründet, was du so siehst um dich herum. Also wir gucken uns die Schöpfung an und können ganz viel sehen, haben wir gesungen. Wir gucken uns alles an mit unseren Augen. Aber wenn sich dein Glaube alleine darauf gründet, was du siehst, dann gibt es Probleme, sehen wir hier auch. Also wenn es nur um das Sehen geht, heißt nicht, dass es ein Widerspruch ist, ja? Dass du Augen zumachst und nichts siehst und dann nur glaubst. Ist es nicht, es sind zwei verschiedene Zugänge letztlich zur Wirklichkeit. Sehen ist wichtig, aber wenn du nur siehst, das wird dein Glaube nicht so dolle helfen. Glauben ist nämlich nicht dasselbe wie Sehen. Und was sieht Asaf, wenn er die Augen aufmacht? Einmal sieht er eigentlich dasselbe, was wir heute auch sehen. Es ist ziemlich verworren und komplex, diese Welt, oder? Es ist ziemlich verwirrend. Und heute vielleicht für uns sogar noch mehr als für Asaf, aber es ist interessanterweise auch schon vor Jahrtausenden so gewesen. Also wenn wir manchmal denken, heute ist alles verrückt, Asaf hat auch gesagt, heute ist alles verrückt. Und hast du das Gefühl, irgendwas stimmt nicht? Asaf hat es auch. Irgendwas ist komisch? Ja, Asaf hat es auch. Einfach diese Widersprüchlichkeit, die Welt zu sehen, wie sie ist, das Leben zu sehen, wie es ist und das Gefühl zu haben, ich kriege das nicht zusammen. Das ist verwirrend, das ist verdreht. Und eine Sache, wo man das, sag ich mal, so zuspitzen kann, ist im Prinzip zu sagen, das, was ich denke, wie das Leben eigentlich ist, was es sein sollte, meine tiefsten Überzeugungen, ob das eben der christliche Glaube ist oder ob du was anderes glaubst, das, was wahr ist, was schön ist, was richtig ist, und dann, was ich sehe, was passiert wirklich. Da ist so ein Riesenriss dazwischen. Ja? Und was sieht Asaf jetzt konkret? Lass uns einmal da durchgehen. Vers 4. Rücksichtslose, egozentrische Menschen, die sehr erfolgreich damit sind. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Also drückt diesen Wohlstand aus. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht. Und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ja, ich denke auch so ein bisschen, fühle ich mich auch manchmal ein bisschen angesprochen, wenn die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht, wenn dann so unser Staubsauger-Roboter durch unsere Wohnung fährt, den meine Mutter uns geschenkt hat. Also wir haben sehr viele Maschinen, die das für uns machen, oder? Und dann denke ich manchmal, vielleicht meint Asaf ja auch ein bisschen uns. Aber Gewalt, da ist auch von die Rede, dann klar, meint es auch physische Gewalt, aber vielleicht auch verbale Gewalt, vielleicht kennst du das auch von dir, falsche Worte, emotionale Gewalt, psychisch jemanden unter Druck zu setzen, mental unter Druck zu setzen, manipulieren, das Opfer eben sein und leiden und den anderen was vorweinen. Ihr müsst mich doch sehen, ihr müsst das machen, was ich will, weil ich bin doch so schwach. All das kennen wir. Und dann steht hier, während sie all das tun, geht es ihnen so gut. Und ich glaube, das ist das Harte zu sehen, wenn du richtig beschädigt wirst durch Menschen mit. Also wenn sie machen, was sie wollen, wenn sie über deine Grenzen gehen und sie kommen damit durch. Und sie gewinnen. Und sie haben noch nicht mal Gewissensbisse. Und sie ziehen weiter voll durch. Und es geht immer weiter so. Und es ist richtig erfolgreich. Und das schreit zum Himmel. Vers 7. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Ich denke da an so fettes, feistes Gesicht, an Mittelalter, so vollgefressene Fürsten. Aber eigentlich ist damit was anderes gemeint, nämlich einfach außen hui, innen pfui. Ja? Also nach außen hin sehr, oh, das ist erfolgsversprechend. Da ist jemand so richtig erfolgreich, schön, attraktiv. Meinetwegen gar nicht nur vom Aussehen, sondern auch vom Auftreten. Da macht jemand was her so. Und das will ich auch. Das ist attraktiv, das ist voll erfolgsversprechend. Ja? Und manchmal zeigt sich das wahre Gesicht ja erst später. Am Anfang sieht das so ganz toll aus vielleicht. Und man denkt, wow, was für eine Person, beeindruckend. Und dann Vers 8 sieht man, wie gehen sie mit ihren Worten um. Sie verhöhnen, unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Also man kann schon einiges daran sehen, wie reden Menschen. Wie reden sie, wenn es schwierig ist? Wenn sie vielleicht kritisiert werden? Wenn sie unter Druck geraten? Da kann man ganz viel sehen. Und ich glaube, eine Taktik von Menschen, die Erfolg haben, ist eben auch, Angst zu verbreiten. Kennt ihr vielleicht, ne? Von Dynamiken an der Arbeit oder in der Familie. Laut oder boshaft oder listig, fies zu reden, damit eine Angst sich ausbreitet und keiner das abkriegen will und man sozusagen Teil dieses Angstsystems wird und mitmacht oder es mitträgt, um nicht selbst in die Zielscheibe zu gelangen oder vielleicht um sogar sich selbst stark zu fühlen, ja, irgendwie das mitzutragen, mit auszuhalten. Und leider ist es überall so. Also leider, das könnt ihr ja auch vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, ich kann sagen, das ist ja nicht nur irgendwie auf dem Schulhof so und in den Firmen so, also auch in den Kirchen so, in Familien, es passiert überall. Und dann steht da, darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Also warum ist das so? Vielleicht aus Angst. Vielleicht, weil man sieht, die kommen damit durch, die sind stark, sind erfolgreich, das will ich auch. Vielleicht, weil sie einem genau das erzählen, was man hören will. Dann muss man sich ja nicht mit sich selbst auseinandersetzen. Und dann Verse 11 und 12. Das ist die Haltung letztlich dahinter, der Kern. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen, häufen auch noch Reichtum an. Also die Haltung letztlich ist, mir kann ja nichts passieren. Ja? Ich kann das machen, der Zweck heiligt die Mittel, ich komme schon zu meinen Zielen, aber da ist letztlich niemand, dem ich mich wirklich verantworten muss. Kein Gesetz, kein Gott, keine Maßstäbe, die für mich gelten. Und vielleicht ist das sehr extrem und denkst du, wow, das ist schon sehr, ja, aber vielleicht hast du auch wirklich Personen vor Augen, eine Gruppe, Einzelne, ja. Und jetzt kommt das Unerwartete in diesem Text. Das ist kein einfach so ein Hammerschlag und alles ist blöd und das war's. Jetzt kommt das Unerwartete. Asaf dreht den Spieß herum und erkennt sich selbst. Er guckt nicht nur da, was machen die, sondern er guckt jetzt auf sich. Und eben, und das ist der entscheidende Punkt für mich, dieser erste Dreh in diesem Text, dass er sich nicht nur als Opfer von diesen gewalttätigen, brutalen Menschen sieht, sondern er sieht eben seine Verantwortung. Er sitzt nicht in der Falle, ausweglos, sondern wird eben handlungsfähig. Zweiter Gedanke, ein Weg daraus, der Weg aus der Verzweiflung. Und er beginnt eben mit Selbsterkenntnis, sich an die eigene Nase fassen. Asaf schlussfolgerte schon zu Beginn, Vers 3 sagt er das ganz klar, denn ich beneidete die Überheblichen. Ja? Also Asaf verschließt nicht die Augen vor der Realität, wie die Welt wirklich ist, wie es da aussieht, wenn ich gucke, aber er verschließt auch nicht die Augen vor der Realität, was in ihm wirklich los ist. Er lässt sich nicht blenden, nur was da draußen ist. Er guckt da rein und er sieht, oh, da ist Neid. Zumindest hat er das dann erkannt. Ja. Und das ist nämlich das Interessante, jemand, der in so einer Lage ist, wie Asaf, der sagt, ich sag doch nur, wie es ist. Aber das Problem ist, er sagt nicht einfach nur, wie es ist, sondern er hat im Prinzip nur so einen kleinen Ausschnitt der Realität. Das ist wie, wenn du durch so ein Schlüsselloch guckst und siehst nur so einen kleinen Ausschnitt. Wenn ich jetzt hier durch das Schlüsselloch in diesen Raum gucke, dann sehe ich vielleicht nur hier, ne, Berno und seine Familie und die anderen alle nicht und denke, die haben aber hier eine schöne Zeit. Also man sieht nur so ein kleines bisschen und das ist das Problem mit dem Sehen. Es ist halt begrenzt. Und er sieht letztlich durch den Filter von seinem Neid. Und was ist das? Er möchte dasselbe haben wie die, die er so verachtet. Ein gutes, erfolgreiches, sorgenfreies, wohlständiger, mit Wohlstand, mit Gutem, ein gefülltes Leben mit Gutem, das will er. Und es bricht ihn zu sehen, die haben das auf so einem Weg, der so schlimm ist und ich habe es nicht. Ich habe vielleicht sogar das Gegenteil. Ich habe nur den Schmerz, nur das Leid hier. Und das ist entlarvend. Und es zerbricht auch diese Illusion, ich muss nur gut sein und dann bekomme ich Gutes. Ich muss nur Gott treu sein und dann bekomme ich den Segen zu spüren und das beste Leben. Er wird komplett enttäuscht. Also wie eine Illusion, die einfach so zerplatzt. Und das ist ja eine Enttäuschung. Die Täuschung wird weggenommen. So ist es nicht. Herzlich willkommen in der Realität. So ist es nicht. Also er muss sich einmal komplett neu sehen, erkennen. Verse 13 und 14 sagt er, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Also auf einmal, er hat das alles hinterfragt. Hab ich völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Schon mal so empfunden. Also er ist grün vor Neid, weil er denkt, er hätte was viel Besseres verdient. Ich habe das verdient, was die haben. Weil ich lebe so, ich bin doch einer von den Treuen, ich bin doch einer von Gottes Leuten und ich halte mich auch daran, was er will. Und wie hilft ihm das jetzt, aus diesem Loch, aus dieser Verzweiflung rauszukommen? Ich glaube, er kam an den Punkt zu sehen, ich bin gar nicht so anders. Ich will dasselbe, was die wollen. Und er zerbricht sich den Kopf, wie passt das alles zusammen? Nochmal einmal Vers 16, es ist eine intellektuelle Herausforderung, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Also er zerbricht sich seinen Kopf. Dann sein Herz, sein Empfinden. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Also wie der Ochs vom Berg, sagen wir, ne? Wie ein Tier, so, leerer Blick, nix, ich kapiere es einfach nicht. Betrogen, fühlst dich betrogen von allem, von der Welt, von Gott. Und jetzt die Frage, okay, du hast diese bestimmte Person vielleicht vor Augen oder eine Gruppe von Menschen, wo du denkst, das passt, ist eine ganz gute Beschreibung von denen in den ersten Versen von dem Psalm, ja? Überleg mal, an welchen Punkten seid ihr euch ähnlich? Und ich weiß, die Reaktion, die ist bei mir, na, niemals, so würde ich niemals, so bin ich niemals, so wie die, das würde ich niemals tun, so bin ich nicht, nein, schrecklich, das würde ich niemals machen und so, ich bin ganz anders. Ja? Wo ist die Schnittstelle? Was möchtest du vielleicht, was sie haben? Was bringt dich so auf die Palme? Haben sie vielleicht eine Familie, die du nicht hast? Oder einen Partner? Oder einen Job? Oder ein geistliches Leben, was du möchtest, das so erfüllt ist, ja? So kraftvoll ist, oder eine Gemeinde, eine Erfahrung mit Gott, was auch immer. Es kann alles Mögliche sein, wo man sagt, das sollte ich eigentlich haben. Also, wie bist du den Leuten, die dich so auf die Palme bringen, ähnlich? Wenn du die Ähnlichkeit siehst, dann kommst du an den Punkt, wo Asaf war, und dann gibt es Hoffnung, da rauszukommen. Das ist der Weg da raus. Dich selbst zu erkennen, wer du bist. Und wie soll das jetzt dabei helfen, wenn du das erkennst, was Asaf sieht? Da kommen wir zu dem dritten Gedanke, da ist ein bleibendes Glück, da findest du ein bleibendes Glück, wenn du dich dem stellst, was du da siehst. Der große Wendepunkt ist dann so der dritte Abschnitt von diesem Psalm ab Vers 17, der erzählt Asaf, wie das bei ihm wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als er nachdachte und nichts kapiert hat. Aber dann machte er eine Erfahrung. Solange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Und erstmal denkt man, was soll das denn jetzt auf einmal? Jetzt kriegen die mal die richtige fette Abreibung und das macht mich jetzt ganz glücklich und zufrieden. Also so, wenn ich das erste Mal einfach so drüber lese, dachte ich so, was ist das? Aber wisst ihr, was dahinter steckt, was das heißt? Asaf guckt nicht mehr nur durch das kleine Schlüsselloch. Er sieht die komplette Bandbreite, die komplette Größe und Herrlichkeit Gottes als den Allmächtigen, den Richter über alles, den Gerechten, den Wahrhaftigen, den einzigartigen Gott. Es ist nicht mehr sein Neid und seine kleine Sicht, die ihn bestimmt, sondern diese große Sicht, direkt in Gottes Gegenwart. Wo haben wir unser Heiligtum? Wo haben wir Gottes Gegenwart heute? Dafür ist Jesus Christus gekommen. Ne? Das Heiligtum ist er, seine Gegenwart. Was siehst du in seiner Gegenwart? Er ist für dich gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen. Warum? Ja, Gericht. Das ist das Gericht. Das ist die Strafe für Neid, für bittere Herzen, für nicht vergeben, für dieses Egozentrische, wo ich letztlich glaube, wenn wir Verse 1 bis 12 lesen, da steckt auch was in mir drin. Es ist nicht nur diese großen Anführer, Politiker und sonst wer, sondern das ist auch in mir, das ist das Wesen der Sünde, was er beschreibt. Das ist in meinem Herzen aktiv. Und dann, in der direkten Gegenwart Gottes sehe ich, das muss gerichtet werden. Das ist nicht gut. Und es wird gerichtet. Und es landet bei Jesus am Kreuz, auf ihm, das Gericht. Für die, die es glauben. Die darauf vertrauen. Und letztlich ist es ein sehr vernünftiger Grundsatz, weil du erntest, was du säst. Wir ernten, was wir sehen. Sie ernten, was sie säen. Es kommt das Gericht. Es kommt diese Verantwortung vor Gott. Und auf einmal hat man eine ganz andere Sicht auf diese Welt. Wenn Gott über alles herrscht und regiert und er der König ist und der am Ende entscheidet, was passiert. Und all diese Erfolge, das wird auf einmal Asaf klar, sind eigentlich nicht fester Boden und nicht Glück und nicht Freude, sondern es ist eigentlich glitschiger Boden, es ist eine Falle. Es ist eine Versuchung, die sie zerstört. Oder eigentlich sagt er, es ist wie ein Traum, aus dem man aufwacht, weil es eigentlich nichts ist. Ja, all diese Herrlichkeit von den Erfolgen in dieser Welt, so ein tolles Leben zu haben, die Gesundheit zu haben, Reichtum, all das Tolle, was diese Welt zu bieten hat, wird zum Nichts. Ist nicht das, was bleibt. Ist nicht das, was wirkliches Glück bringt. Es ist nicht das gute Leben. Es können schöne Sachen sein, es kann Segen sein, aber es ist nicht dieser feste Grund, sondern hier wird geschrieben, sie haben darauf gebaut und es wird glitschig und sie rutschen weg und es fällt in Trümmern. Und dann wachen sie auf wie aus einem Traum, weil das war eine Illusion, da war eigentlich nichts. Es ist am Ende wie bei diesen Märchen, vielleicht kennt ihr solche Märchen, ein nordisches Märchen, haben wir mal gesehen, so als Familie, da sind so Jungs, die gehen so auf ein Abenteuer in den Wald, ja, und dann kommen da so ganz hübsche junge Frauen mit so einem Obstkorb, tollen, saftigen Obst und Äpfeln und laden sie so ein und sie sind so ganz happy, oh ja, und haben Hunger und dann lassen sie sich so darauf ein und vergnügen sich dann und irgendwann wachen sie auf und was ist es? Das sind so richtig fiese Hexen, Entschuldigung, aber es ist halt ein Märchen, also richtig, richtig, ja, grausame Szenen. Auf einmal sieht man so das wirkliche Bild und die essen Maden und das ist richtig und so. Das ist, was Asaf auf einmal erkennt. Das ist nichts. Und das sehen wir in der direkten Gegenwart Gottes. Dieses, wenn du Christus siehst, wie er das Gericht gerne für dich trägt und am Kreuz stirbt, die Strafe, die ich verdient habe, die du verdient hast, trägt, dann bekommst du unverdient so viel mehr, als diese Welt dir geben kann. Dann bekommst du himmlische Reichtümer. Dann bekommst du die Ewigkeit geschenkt mit Gott. Ein ewiges Leben. Dann bekommst du wahre Schönheit. Also nicht die fetten, feisten Gesichter, so, sondern Schönheit im Tun, Integrität, einen neuen Charakter, Jesus ähnlich zu werden. Das bewirkt er durch seine Rettung, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Vergebung. Und du bist Ehrengast bei Gott, du hast die komplette Annahme, du bist in seiner Gegenwart, du lebst mit ihm für immer, in seiner Liebe, in seiner Annahme. Und dein Neid oder Stolz darf gehen. Der darf gehen, den musst du nicht festhalten. Weil du hast mit ihm das Entscheidende, du hast mit ihm das Glück, du hast mit ihm das Leben. Du musst nicht kämpfen gegen die oder das haben und das müssen. Du kannst es loslassen bei ihm. Und das ist echte Freiheit, diese Freiheit in Christus, geborgen in ihm zu sein. Oh, und ich lese das und sage, Herr, lass das doch in meinem Herz wirklich lebendig sein, dieses Gebet. Ich möchte es nochmal mit euch, die letzten Verse von Asaf nochmal zusammenlesen. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gib doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. alle deine Taten will ich weitererzählen. Und das ist letztlich, was wir tun, wenn wir zusammen auch das Abendmahl feiern hier. Wir geben uns Gott komplett hin und sagen, hier bin ich. Ich bring dir meinen Neid, ich bring dir mein Frust oder wo ich an dieser Welt zerbreche, an dieser Situation, an dieser Person. Und deine Gegenwart, das soll mir das Wichtigste sein. Das ist das Abendmahl. Dafür stehen Brot und Wein, dafür hat Jesus sich gegeben, dass wir das nicht erst in der Ewigkeit haben, sondern schon jetzt im Heiligtum sind, bei ihm, uns die Augen aufgehen, wir die Realität sehen und dann auch uns wieder anders sehen, erkennen. Ja, ich bin begnadigter Sünder, ich bin gerettet, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Ich habe in dir, Christus, was ich jetzt brauche, jetzt gerade für heute, für diesen Moment.